Demokratie funktioniert nur, wenn jede Leute alle Ahnung haben und mitmachen.
Hey Europa, was geht? Wir machen euch fit für die Europawahl.
Die Europawahl steht an. Das heißt, viele Parteien, viele Wahlprogramme und noch mehr Themen auf der Tagesordnung. Stefan Mannes ist Geschäftsführer der Kommunikationsagentur KKOI und hat Geschichte, Politik, Geografie und Informatik studiert und arbeitet seit langen Jahren in der Politikberatung und ist auch in der politischen Kommunikation beschäftigt. Stefan, welche Bereiche werden denn so am häufigsten bei dem Wahlkampf besprochen?
Bei der Europawahl sind derzeit gibt es eine kleine Auswahl von Themen, die bei allen sehr, sehr wichtig sind. Das Überthema ist Sicherheit. Sicherheit, wirtschaftliche Sicherheit, Sicherheit in Bezug auf Krieg und Sicherheit in Bezug auf Klima. Das ist das große Thema, unter dem sich ganz fast alle Themen unterordnen.
Vielen Dank für deine erste Einordnung, Stefan. Da werden wir gleich noch etwas ins Detail gehen. Aber nun erstmal mehr zu dir. Kannst du dich kurz einmal vorstellen?
Hallo, ich bin Stefan Manners. Ich habe Geschichte, Politik, Geografie und Informatik studiert, habe danach als Unternehmensberater gearbeitet, als Marketingleiter in Softwareunternehmen und seit vielen Jahren in Kommunikationsagenturen, bei denen ich Firmen und vor allem auch jetzt in dem Fall politische Akteure berate, wie sie ihre Kommunikation gut oder besser machen können. Das reicht von Parteien, das sind Verbände, Gewerkschaften. Ich habe auch schon Volksbegehren betreut und das ist ein Thema, das sehr, sehr spannend ist und auch sehr viel Spaß macht.
Danke dir. Und heute sprechen wir sehr spezifisch über die Europawahl. Und ganz kompakt gefragt, was sind denn allgemein die Top-Themen bei der Europawahl 2024?
Die Top-Themen bei der Europawahl sind. Ich habe es schon gesagt, es ist Sicherheit. Also das sind die Top-Themen. Klimawandel ist ganz groß. Wirtschaftliche Sicherheit ist ganz groß. Man denke an die Inflation, an die wirtschaftliche Verunsicherung, die ganz viele Bürgerinnen und Bürger fühlen. Und der Ukraine-Krieg ist ein ganz großes Thema.
Du meinst ja jetzt schon mehrmals Sicherheit. Was kann man sich denn genau unter diesem Begriff vorstellen? Was gehört da alles zu?
Sicherheit ist eine gute Frage. Also das ist eigentlich so ein Metathema. Es ist so, und das zeigen auch Studien, dass ganz viele Menschen verunsichert sind. Das kann man an sich selber so beobachten, wenn man zum Beispiel ganz klares Thema an den Ukraine-Krieg denkt. Der scheint immer mehr zu eskalieren. Es werden Waffen gekauft. Es wird aufgerüstet. Es gibt Drohungen aus Russland. Es wird jeden Tag über irgendein was Neues diskutiert. Jetzt irgendwie Taurus-Marschflugkörper-Lieferungen. Das ist ein riesengroßes Thema und es ist wirklich lange her, seitdem es einen so nahen, so einen aktiven Krieg gab, der mit uns wirklich was zu tun hat. Also zumindest mittelbar mit unserer Politik, weil wir Waffen liefern und Geld und so weiter und so fort. Das beunruhigt sehr viele Menschen, auch wenn man sagen kann, das ist zwei Grenzen weiter. Das ist ein ganz großes Thema und die Politik versucht, das aktiv zu steuern und den Menschen zu sagen, ihr seid trotzdem zumindest hier in Deutschland sicher und vor allem wir tun das Richtige, weil es auch Verunsicherung gibt, ob das der richtige Weg ist, den die Politik einschlägt. Viele Parteien sagen, das ist alles sehr richtig. Ein paar Parteien sagen, das ist sehr falsch. Aber das Thema, beide versuchen zu vermitteln, dass es einen sicheren Weg gibt, das Problem zu adressieren. Das ist das Thema Ukraine-Krieg. Das zweite Thema ist Wirtschaft. Also man kann es lesen und an den Preisen für Gummibärchen und Milch überprüfen. Es gibt Inflation und man hat sicher auch schon gemerkt, dass die einen oder anderen Verwandten, Eltern oder Freunde plötzlich keinen Job mehr haben. Das zeigt sich jetzt auch. Es gibt ein großes Gefühl wirtschaftlicher Unsicherheit. Und das kennt man auch schon aus dem Jahr zuvor. Das hat begonnen mit den Energiepreisen. Und überall denkt man, es bleibt weniger Geld übrig. Und was wird denn nächstes Jahr und nächstes Jahr? Und das ist das zweite große Thema, dass die Politik wirklich bei allen Parteien versucht, auch zu thematisieren, indem man sagt, man hat die Lösungen oder die Methoden, um quasi zumindest den Status quo zu sichern. Ja, in früheren Wahlen ging es darum, dass man sagt, es ging um Wachstum, es wird uns allen bald besser gehen. In dieser Wahl geht es vor allem darum zu sagen, wir werden nichts oder nicht noch mehr verlieren, als wir jetzt eigentlich schon überall mehr bezahlen oder schon vielleicht verloren haben. Das ist auch ein großes Thema. Und das dritte große Thema ist natürlich der Klimawandel, der uns seit ein paar Jahren, also schon länger begleitet als ein paar Jahren, aber der medial seit ein paar Jahren ein großes Thema hat. Und das ist das dritte große Thema, bei dem man alle Parteien versuchen, sehr, sehr aktiv damit umzugehen. Das ist nochmal ein ganz interessanter Punkt, weil es einige Parteien gibt, die sagen, der Klimawandel, das ist gar nicht so wichtig, weil sie nicht ganz davon überzeugt sind, dass es den so gibt, wie Wissenschaftler sagen. Oder weil sie sagen, in der aktuellen wirtschaftlichen Situation haben wir andere Probleme als den Klimawandel. Was wiederum dazu führt, dass die Mehrzahl der Parteien versucht zu sagen, und genau deshalb müssen wir da auf Kurs bleiben. Und das ist ein riesiges, noch ungelöstes Problem. Das sind so die drei Hauptthemen, die hier adressiert werden. Und darunter gibt es eine Vielfalt natürlich von parteienspezifischen Details, was man besser machen will oder schlechter oder anders priorisiert. Aber es gibt einen erstaunlich breiten Konsens, was die Kernthemen sind. Das war vor vielen Jahren mal anders, als die Parteien noch weiter auseinander lagen und sehr, sehr unterschiedlichere Parteiprogramme hatten oder Vorstellungen hatten, was wichtig ist für die Gesellschaft. Aber momentan sind die Probleme, die es gibt, sehr präsent und werden als von allen, als fast allen, als sehr, sehr wichtig anerkannt.
Das sind ja nun sehr aktuelle Themen, die du auch ansprichst. Gibt es da Unterschiede zu den Vorjahren? Also lag der Fokus in den Jahren davor bei der Europawahl auf anderen Gebieten?
Also der Sicherheitsaspekt ist jetzt wirklich neu. So, davor gab es natürlich, es gab Klima, es gab Thema Wachstum. Migration war letztes Mal schon ein Thema. Das ist jetzt auch noch ein großes Thema, aber eher, ich würde mal sagen, ein taktisches Thema und kein zentrales Thema.
Was bedeutet taktisches Thema?
Das ist eine gute Frage. Also taktisches Thema ist etwas, das man benutzt, um sich quasi interessant zu machen oder einen guten Punkt zu machen oder Aufmerksamkeit zu erreichen. Und obwohl das Thema nicht so gravierend oder wichtig ist wie andere Themen. Und das ist zum Beispiel Thema Migration. Das wird von allen Parteien gespielt in unterschiedlichen Varianten. Irgendwo von rechts haben wir ja alle gehört über die AfD, die das sehr, sehr dramatisch zu lösen propagiert. Bis hin zu den eher linken Parteien, wie jetzt auch die Linken oder die Grünen, die auch beim Thema Migration Positionen vertreten, die sie so vor Jahren nicht hatten. Und dazwischen gibt es ein breites Spektrum, das sich dazwischen abspielt. Aber wie gesagt, nochmal zu Themen, was ist anders? Also es war viel bunter, viel vielfältiger in den Jahren zuvor, weil es diese sehr großen dramatischen oder dramatisch wirkenden Themen davor nicht gab. Das ist natürlich alles auch Psychologie. Also wie gesagt, das ist noch mal ganz spannend. Vor vielen, vielen Jahren, ja, eure Hörer und Zuschauer werden sich nicht erinnern können, gab es den Kalten Krieg. Da gab es den realen oder gefühlten Atomkrieg quasi immer die nächste Stunde entfernt. Irgendwie, da gab es Ost und West und Sowjetunion und das Westbündnis und die NATO. Das hat man alles schon vergessen. Das war von den Grundzusammenhängen auch sehr dramatisch. Da hätte jederzeit der Dritte Weltkrieg beginnen können. Und danach gab es eine riesige Periode von wenigen großen Themen, die so existenziell oder so gefährlich wirkten. Und dann kam der Klimawandel, das ist alles stark vereinfacht, der wirklich alle betrifft und auch für alle sehr, sehr dramatisch wirkt. Und jetzt kamen quasi noch zusätzliche Sachen dazu. Es kam die Corona-Welle, die sehr, sehr viele Menschen verunsichert hat, weil man dachte, okay, es gibt plötzlich Sachen, die man nicht vorhersehen kann. Das hat keiner gesehen und die wirklich in das Leben von allen Menschen sehr, sehr stark eingegriffen haben. Und dann kam der Krieg und dann kamen jetzt noch irgendwie Wirtschaftsprobleme dazu und viele Leute denken sich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, in was für Zeiten leben wir? Und ganz unabhängig davon, ob man jetzt wirklich betroffen ist von Krieg, ob man Menschen kennt, ob man wirklich weniger im Geldbeutel hat und so weiter und so fort, gibt es aber ein großes Klima der Verunsicherung, weil einfach ganz viel in den Medien darüber berichtet wird oder weil man unter Freunden oder Verwandten darüber redet. Und deswegen ist das auch sehr, sehr wichtig, das ernst zu nehmen. Deswegen hantieren die Parteien damit oder kommunizieren darum, weil das sind ja alles reale Gefühle. Man kann den Leuten ja schlecht sagen, habt euch nicht so. Ja, sondern also jedes Gefühl, auch wenn es über Medien oder Psychologie oder andere Erzählungen erzeugt ist, muss ja irgendwie ernst genommen werden und die Parteien tun gut daran, darauf auch zu reagieren.
Vielen Dank für deine Einordnung. Wir haben jetzt super oft über Sicherheit gesprochen. Würdest du sagen, dass das das Thema ist, was im Verlauf der letzten Jahre besonders an Gewicht gewonnen hat?
Im Verlauf der letzten Jahre, also Sicherheit ist jetzt der wichtige Punkt, weil es eine psychologische Verunsicherung gibt, davor, aber das ist tagespolitisch geprägt. Wenn es jetzt in einem halben Jahr einen Frieden in der Ukraine gibt und die neuen Wirtschaftszahlen rauskommen, kann es sein, dass das Thema Sicherheit quasi zumindest gefühlt gelöst ist. Und dann haben wir Themen, ist das Hauptthema wahrscheinlich der Klimawandel, der sehr, sehr, das ist ein sehr, sehr großes, sehr, sehr wichtiges Thema ist. Und dann, wie gesagt, Politik lebt auch von Tagespolitik. Und dann kommen solche Sachen rein wie Migration oder all das, was dann plötzlich Tagespolitik wird.
Gibt es auch Themen, die einfach immer untergehen, die nicht so häufig besprochen werden?
Da kann man jetzt in die Wahlprogramme schauen. Da gibt es, also es gibt diese Top-Themen, mit denen man um Aufmerksamkeit wirbt. Und es gibt ganz viele Detailthemen, die in Wahlprogrammen stehen, die irgendwie hochinteressant sind. Das können ganz spezifische Wirtschaftsförderungen sein. Das können Details sein der Energiewendepolitik. Das können Sachen sein wie, keine Ahnung, neue Konzepte, Betreuungskonzepte von Kindern bei getrennten Paaren oder sowas. Also da gibt es eine ganze Flut von Themen, bei denen man sich, wenn man sich detailliert quasi in die Programme schaut, das gilt übrigens für alle Wahlen, bei denen man denkt so, es wäre doch mal super, wenn man über sowas reden könnte. Und nicht nur immer über Migrationsquoten oder viele andere Themen. Also es gibt nicht ein großes Thema, das da vernachlässigt wird, sondern das ist der Ökonomie der Aufmerksamkeit geschuldet, was bedeutet, dass sich einfach Menschen eigentlich nur auf ein paar große, lautgespielte Themen konzentrieren können oder sich die überhaupt erinnern können. Und die vielen kleinen Sachen, die ganz spannend sind, die gehen dann unter. Deswegen plädiere ich immer dafür, dass jeder Wahlprogramme wirklich lesen sollten, weil das wird ja nicht nur aufgeschrieben, sondern vieles wird tatsächlich erarbeitet. Und dann taucht hier mal ein Gesetz auf, das irgendwie eine gute Lösung hat und hier eine neue Regelung. Und von den meisten erfährt man gar nichts, weil das nicht irgendwie die großen News erreicht. Aber trotzdem gibt es eine Flut von Detailverbesserungen.
Kannst du uns direkt ein paar Beispiele von Parteien nennen und welche Schwerpunkte die sehr spezifisch setzen?
Also, kann ich gerne machen. Jede Partei hat nicht nur einen thematischen Schwerpunkt, sondern auch so eine eigene Tonalität. Das ist meistens eine gute Kombination. Die Grünen setzen auf Umweltthemen, ganz klassisch, sind aber auch sehr stark, sich zu verbreitern auf Wirtschaftsthemen. Also, zum Beispiel, und auch auf Sicherheit. Das sind Themen, die sind keine klassischen grünen Themen, die haben aber seit der Regierungsbeteiligung, sie haben die sehr stark geschaut, dass sie nicht nur sagen, okay, wir machen Energiewende, sondern wir sorgen auch dafür, dass das irgendwie wirtschaftskompatibel bleibt. Wir haben auch die Unterstützung der Ukraine gesichert. Die stellen sich sehr, sehr breit auf, aber das Kernthema sind grüne Themen, also Umweltthemen und auch Demokratiethemen. Das ist nochmal ein Thema, das in Abgrenzung zur AfD auch gekommen ist, weil es hier gerade, also Korrektiv war beteiligt, sehr viel Reibungsfläche gibt, was dazu geführt hat, dass ganz viele Parteien das Thema Demokratie nochmal in die Wahl gepackt haben, das sie vorher so überhaupt gar nicht hatten. Ja, das hat nicht nur mit der Europawahl zu tun, sondern auch jetzt mit anstehenden Wahlen, irgendwie Sachsen, Thüringen und vielen anderen Umfragewerten. Demokratie ist ein großes Thema. Die CDU setzt auf Wirtschaftsthemen und auf Sicherheitsthemen. Die sagen, wir sorgen für wirtschaftliche Sicherheit, und nachgelagert soziale Sicherheit. Die sagen, wenn jeder einen guten Job hat, ist auch soziale Sicherheit gesichert. Sie haben auch Unterstützung Ukraine. Umweltthemen stehen nicht ganz so im Vordergrund. Sie haben im Grunde genommen berufen die sich auf das, was sie schon die Jahre zuvor gemacht haben, dass sie sagen, sie sind eine Partei der Mitte, die dafür sorgt, dass jeder hier ein gutes Auskommen hat. Ohne besondere Schwerpunktthemen. Sie versuchen sich, und dadurch, dass das so relativ breit aufgestellt ist, versuchen sie, kompatibel für alle zu sein. Die FDP, die versucht das, wie auch die Jahre zuvor, sehr spitz, sehr frech. Die haben eine Spitzenkandidatin, die sagt hier, ich möchte für Aufruhr sorgen in Brüssel, ich bin streitbar. Am Ende ist das aber, die SPD versucht sich immer zu positionieren als so ein oder so ein Impulsgeber, der die großen, vorgeblich etwas trägeren Parteien dazu bringt, durch gute Argumente und richtige Motivation dann doch noch das Richtige zu tun. Die plädieren da mit Vernunft und Sachverstand. Und da geht es hauptsächlich um Wirtschaftsthemen. Das ist eins der Kernkompetenzen der FDP nach eigenen Aussagen. Die SPD ist auch auf einer sehr klassischen Position, also vor sicher vielen Jahren oder seit, ja, 10 Jahren vielleicht etwas mehr, sind ja die großen Volksparteien so ganz in die Mitte gerückt. Also die haben fast identische Positionen, das sind eher noch so Geschmacksrichtungen. Also die großen inhaltlichen Unterschiede, die gibt es so kaum noch. Die SPD kommt aus so einem linken Lager, die sagt, wir sorgen für soziale Gerechtigkeit. Aber genauso wie die CDU mittlerweile sagt, wir sorgen für soziale Gerechtigkeit durch gute Wirtschaft, sagt die SPD, wir sorgen für soziale Gerechtigkeit durch soziale Marktwirtschaft. Also man trifft sich da sehr in der Mitte. Auch Demokratie spielt hier ein wichtiger Punkt. Natürlich ist man auch ganz klar bei den Klimathemen. Also die sind auch sehr nah zusammen. Um da wirklich was zu finden, was so ein bisschen rausfällt, da muss man schon bei den Linken gucken. Und bei Sahra Wagenknecht, da findet man tatsächlich dann extremere Positionen, die Linke. Da ist tatsächlich sind so und so Sachen drin. Da geht es dann primär um soziale Sicherung, aber da findet man tatsächlich so Themen wie Umverteilung. Die sagen, man muss irgendwie Steuerparadiese irgendwie auslöschen. Man muss dafür sorgen, dass große Unternehmen nicht so eine hohe Rendite haben. Und es ist ungerecht, dass irgendwie Spitzenmanager Millionen von Boni bekommen. Da geht es um so ein Thema, das heißt tatsächlich Umverteilung. Ja, die großen Parteien setzen eher dafür, dass man sozusagen, dass das Wachstum so ist, dass jeder mehr hat und bekommt, was er braucht. Die Linken sagen, wir greifen mal oben, die echt zu viel haben und verteilen das aktiv nach unten. Das ist wirklich mal eine Besonderheit im Wahlprogramm. Das findet sich bei den Parteien wie SPD und CDU und FDP und selbst bei den Grünen so überhaupt nicht. Und Sahra Wagenknecht ist neu. Das ist eine Mischung. Da viele tun sich sehr, sehr schwer mit der Einordnung. Man weiß auch noch gar nicht so viel. Da geht es um klassische linke Positionen, die aber dann mit Positionen gepaart sind, die sozusagen aus noch linkeren Bereichen kommen, zum Beispiel irgendwie Freundschaft mit Russland oder sowas, bei dem man sich vielleicht etwas mehr wundert, aber auch Sachen mit mehr politischer Autonomie von Deutschland, da sind dann teilweise auch EU-kritische Sachen drin, die man tatsächlich, und das ist quasi schon fast, dann sind wir beim anderen Ende des Spektrums bei der AfD findet, die auch sehr viele Positionen hat, die sich bei den anderen Parteien nicht finden. Das ist gar nicht mal das Thema Migration, mit dem die jetzt so sehr aufgefallen sind. Also das ist natürlich so ein Highlight-Thema, bei dem die sehr stark allein stehen, obwohl sich auch bei anderen Parteien schon relativ klare, also sie grenzen sich stark davon ab, aber sagen auch Migration sozusagen muss stärker reglementiert werden, auch was sich vor vielen Jahren nicht so gefunden hat. Aber die AfD hat dann wirklich auch Themen, bei denen sie sagen, dass Klimawandel gar nicht so ein Thema sei und dass man die Energiewende zurückdrehen müsse und dann, was im Kontext einer Europawahl natürlich schon fast kurios ist, dass sie sagen, Deutschland soll sich europäisch am besten möglichst wenig engagieren, aus der Eurozone austreten und ähnliches. Also das ist sozusagen ein wilder Flug über das ganze Spektrum und bei der Europawahl gibt es ja noch viele Splitterparteien, die teilweise dann drin vertreten sind und auch noch sehr aktive Wahlkämpfe führen.
Also sehr viel Auswahl, viele
Ja.
Parteien, die eben auch manchmal grundsätzlich den gleichen Konsens haben, aber eine unterschiedliche Ausführung. Wir als Jugendliche interessieren uns natürlich besonders dafür, was uns das eigentlich angehen soll. Gibt es so ein Top-Thema für die Jugend bei dieser Wahl?
Was sollen Jugendliche mit der Europawahl anfangen? Auch das ist eine spannende Frage. Das habe ich neulich meiner Nichte versucht zu erklären. Also die Europawahl ist knifflig zu erklären, weil es nicht so einfach verständlich ist wie in Deutschland, bei dem ich sage, ich wähle jetzt irgendeine Partei, es gibt eine Regierung, es gibt einen Bundeskanzler und dann wird das alles relativ konkret umgesetzt, was sie vorhaben, im besten Fall. Bei einer Europawahl wählt man in ein europäisches Parlament, in dem viele Parteien aus anderen europäischen Ländern sitzen und das Europäische Parlament hat beschränkte Mitwirkungsmöglichkeiten, die man überhaupt nicht einfach erklären kann. So, das heißt, man wählt im Grunde genommen in so einen großen Topf rein und hofft, dass die dann das Richtige tun in Abstimmung mit vielen anderen Parteien. Und es gibt überhaupt gar keine ganz selten konkrete einlösbare Versprechen, bei denen man denkt, ah, jetzt habe ich die gewählt und jetzt machen die das. Bei Jugendlichen, das ist eine gute Frage. Also letztendlich wählen die allermeisten die Parteien, die sie auch hier in Deutschland wählen würden. Weil man, das hat mit repräsentativer Demokratie zu tun, das heißt, man wählt nicht ein genaues Thema und es wird umgesetzt, sondern man wählt Abgeordnete, die dann so handeln, wie ich denke, dass das in meinem Sinne wäre. Und das machen die nicht nur zu einem Thema, sondern die machen das zu 5 Themen, die ich irgendwie weiß und verstehe. Irgendwie eine gute Klimapolitik. Irgendwie, die handeln so, wie ich denke, dass man vielleicht in der Ukraine handeln sollte. Und die machen irgendwie vielleicht eine gute Wirtschaftspolitik. Vielleicht. Oder eine Sozialpolitik. Aber letztendlich wähle ich Leute, die, und das sind wir zu dem Thema von vorne, noch zu wahrscheinlich 128 anderen Themen, Gesetzen, EU-Verordnungen und Regelungen, wenn es gut läuft, das Richtige tun, von denen ich gar nichts weiß. Aber wenn man mich fragen würde, was hältst du denn davon, irgendwie Kinderbetreuung bei getrennten Paaren nur zum Beispiel, dann denke ich, es sollte vielleicht so oder so sein und dann machen die das richtig. Und das ist quasi das, was die als Repräsentanten für mich machen. Und da kann ich im Grunde genommen, wenn ich nicht ganz viel Zeit damit verbringe und mich genau einlese, kann ich da irgendwie eine gute Richtung wählen. Und dann ist das das Beste, was man tun kann. Und das ist auch vollkommen okay. Also es gibt fast überhaupt niemand, der sich wirklich in allen Details mit Politik befasst. Also ich bin auch ein großer Gegner davon, allen zu sagen, ihr müsst euch das wirklich alles ins kleinste Detail irgendwie so anschauen, sondern man braucht irgendwie so eine gute Übereinstimmung zu den wichtigsten Themen, die ich vielleicht habe, und ein gutes Gefühl zu der richtigen Partei. Und dann ist das Beste, was man tun kann, die zu wählen. Und die setzen das in den meisten Fällen gut um. Und in manchen Fällen geht es nicht, weil dann die Realpolitik dazwischen kommt und irgendwelche sachlichen Probleme geht, und in ein paar Fällen entscheiden sie dann anders aus vielleicht guten Gründen oder schlechten, aber damit muss man leben. Das ist nochmal ein ganz, ganz guter Punkt. Und als Jugendlicher würde ich vor allem nach Klima gucken. Ich würde dann vielleicht doch mal ins Wahlprogramm gucken. Und wenn ich irgendwie fünf gute Themen finde, bei denen ich denke, super, dann ist das schon mal ein guter Punkt.
Glaubst du, Klima ist so das Top-Thema für Jugendliche?
Gute Frage. Also die Jugendlichen, die ich kenne, für die ist das ein großes Thema. Das Kriegsthema ist ein großes Thema auch, zumindest aus denen, mit denen ich geredet habe. Hat aber nochmal eine andere Qualität, weil man das nicht fassen kann. Bei dem Klima hat man das Gefühl, dass es irgendwie klarer ist, was man jetzt tun muss. Oder man hat ein klares Gefühl, dass irgendwie die Politiker einen Plan haben.
Welche Parteien berücksichtigen denn die jugendliche Perspektive überhaupt und welche vielleicht auch so gar nicht?
Also ich kenne keine Partei, die jetzt eine explizit jugendliche Perspektive einnimmt. Also es gibt Kommunikationslinien, manche bereiten Sachen auf sozialen Medien auf. Manchmal gibt es irgendwie es gibt die ganzen Jugendorganisationen, die natürlich quasi das alles machen. Aber ich finde, meine persönliche Einschätzung ist, dass keine Partei jetzt versucht, die junge Wähler jetzt explizit da einzubinden oder abzuholen. Also mehr als darüber hinaus, was die schon immer gemacht haben. Das ist eine gute Frage. Das hat mit der Alterspyramide zu tun. Das ist natürlich, wahrscheinlich ist es für viele, also Politikplaner, wichtiger, sage ich mal, die großen, man nennt das in dieser Alterspyramide so den Wasserkopf der älteren Wähler gut abzuholen. Und es gibt immer mehr Wechselwähler und alle kämpfen quasi in allen Altersgruppen zu allen Themen darum. Deswegen, dass jetzt keine Partei, die gesagt hat, wir positionieren uns jetzt als die Partei, die jetzt die jungen Wähler explizit abholt.
Da wollte ich einmal nachfragen, und zwar Jugendliche dürfen ja dieses Jahr zum ersten Mal ab 16 Jahren bei der Europawahl wählen. Und wie schaffen es da die Parteien denn, ihr Wahlprogramm und die Themenlegung für möglichst alle Altersgruppen attraktiv zu gestalten?
Das schaffen die gar nicht. Also sag mal, okay, ich möchte fair bleiben. Gar nicht gut. Ich habe vor vielen Jahren mal einen Termin gehabt mit einer großen Volkspartei-Bundestagsfraktion, und die haben sich Gedanken darüber gemacht, wie man Bürger besser einbindet. Und die hatten so eine Diskussionsplattform. Da haben sie gedacht, ich sage das jetzt ein bisschen ironisch, online ist super, da können die alle mitdiskutieren. Und dann haben sie so Fragen eingestellt und hofften, dass die Leute mitdiskutieren. Und da stand so eine Frage: Was halten Sie davon, wenn wir das Gesundheitsministerium auflösen zugunsten einer Bundesbehörde erster Ordnung? Und dann haben sie sich gewundert, dass niemand mitdiskutiert. Und dann saßen wir da und haben mit denen gesagt, ja, also ein großes Problem ist politische Sprache. Weil niemand weiß, was zum Teufel bedeutet das? Ja, also niemand weiß das. Auch Erwachsene wissen das nicht. Und natürlich hat niemand mitdiskutiert. Und eines der großen Probleme ist die Übersetzung von komplexen Themen, um die es ja manchmal geht, in eine einfache Sprache im besten Sinne, in die es ermöglicht, jedem das zu verstehen, ohne dass es übermäßig vereinfacht wird, und auch mitzudiskutieren. Und das ist ein großes Thema. Also letztendlich passiert das. Es gibt wenige Beispiele, bei denen das gut gelöst ist. Und in der aktuellen Wahl fällt mir auch nichts wirklich Gutes ein. Man reduziert das auf Schlagworte. Das ist eine wirtschaftliche Sicherheit, irgendwie Demokratie sichern oder Klimaschützen, das sind wirklich so einfach Schlagworte. Aber wenn man dahinter schaut und fragt, ja, aber wie genau jetzt und was machen die jetzt und so weiter, das wird dann nicht mehr gut übersetzt. Und das betrifft Jugendliche genauso viel wie Rentner oder Leute, die sich einfach nicht für die Themen interessieren und letztendlich das auch nicht verstehen. Das ist ein großes Problem. Also die Übersetzungsleistung von Inhalten in quasi in einen sehr, sehr breiten, so eine breite Diskurslandschaft, also so eine Gesellschaft, in der jeder gut mitreden kann und auch eine Ahnung hat, das ist ganz, ganz schwierig. Das schaffen die Parteien also wirklich kaum. Und dann quasi muss ich noch mal zu meinem Steckenpferd sagen, es gibt aber auch eine Hohlschuld der Bürger. Ja, eigentlich, wenn man mitmachen will und sich nicht nur beschweren in so einer Demokratie, und es gibt ja nicht so irre viele auf der Welt, das vergisst man manchmal, unser Demokratieindex zeigt ja, es werden auch, momentan werden es weniger, also sowohl Demokratien überhaupt als auch die Demokratien, also die demokratischen System ist. Wir haben echt ein großes Glück und das ist irgendwie verdient und erarbeitet, dass wir in einer wirklich super Demokratie leben und uns niemand reinredet und uns der Staat nicht irre bevormundet oder irgend so ein Putin kommt oder viele anderen Länder, es muss ja gar kein Putin sein, wo das echt schwierig ist oder die Medien nicht frei sind. Es gibt viele, viele Sachen und Deutschland ist da echt relativ weit oben. Und das funktioniert natürlich auch nur, wenn man das nicht einfach so nimmt, ach ja, das ist so, und sich dann beschwert, dass die Politiker da oben so ganz klassisch irgendeinen Quatsch machen oder nicht das automatisch tun, was man sich so wünscht, sondern man ist da selber auch in der Pflicht, sich wirklich zu engagieren oder zumindest gut zu informieren, dass man weiß, worüber man redet, dass man weiß, über was Politiker reden oder die Politik. Und dann kann man informierte Entscheidungen fällen. Dann kann man sich auch super beschweren, weil man Ahnung hat und sagt so, ich dachte, das ist so und so, das machen Sie es nicht, was soll das? Und idealerweise, wenn man die Zeit hat und das Engagement, kann man natürlich auch an tausend verschiedenen Stellen aktiv mitwirken. Und das ist eigentlich der Idealzustand.
Kannst du noch mal etwas mehr zur Alterspyramide erzählen? Das fand ich gerade ganz interessant.
Es ist ja so, es gibt immer weniger Kinder. Ich habe gelesen, irgendwie Familien, man hat nur noch irgendwie eine Frau gebildet, nur noch so 1,3 Kinder, rechnerisch natürlich. Und das heißt, es werden immer weniger Kinder kommen nach und quasi die Pyramide, so quasi oben haben wir so einen großen Bereich von älteren Leuten, die aus den nicht den Einkommens, aus den geburtenstarken Jahrgängen kommen und quasi, dann werden es immer weniger. Das führt ja auch zu diesen, hat man vielleicht schon mal gehört, diesen Rentenproblemen, dass immer mehr Leute in der Rente sind und alle, die im aktiven Arbeitsleben sind, müssen quasi die Rente erwirtschaften. Das bedeutet aber auch, dass wir ganz viele Menschen in Deutschland haben, die wählen, die aus einer ganz anderen Generation sind, ganz andere Werte haben als die, die jetzt nachkommen. Und das bestimmt natürlich auch Politik mit. Das kann man sich an sich selbst ausprobieren, wenn man mit seinen Großeltern redet. Und manche werden irgendwie ganz fit sein und die vielleicht die gleichen Meinungen haben wie einer selbst. Aber viele sind natürlich auch haben ganz andere Lebenserfahrungen und haben ganz andere Werte und wählen andere Parteien, haben andere Meinungen. Und das verschiebt natürlich auch letztendlich Wahlergebnisse. Und das ist nur die demografische sozusagen, das ist, wie die Bevölkerung altersstrukturell aufgebaut ist. Und dann gibt es noch viele andere Themen, irgendwie Ost-West und was darüber noch liegt.
Du hast es bereits gesagt, das Wahlprogramm muss verständlich sein und gut übersetzt, sonst versteht man ja gar nichts.
Ja.
Wie kommunizieren denn die verschiedenen Parteien so ihr Wahlprogramm? Was gibt es da so für Methoden?
Da gibt es relativ wenig unterschiedliche Methoden. Die Wahlprogramme sind immerhin deutlich lesbarer als vor vielen Jahren. Da gibt es dann lange Listen, in denen dann aufgezählt wird, wir möchten die Energiewende weiterführen. Wir möchten das Bürgergeld erhöhen. Wir möchten den Steuersatz XY ändern und so weiter und so fort. Das sind lange Listen, die sehr, sehr im Grunde genommen so einen Idealzustand zeigen. Die wenigsten Sachen davon sind wirklich gegengerechnet. Da kann man sagen, hier zum Schluss hat jeder mehr, höhere Renten, mehr Verdienst, günstigere Mieten und so weiter und so fort. Keine Parteien macht da so einen Rechtsstrich drunter und sagt, und das finanzieren wir so und so, sondern es ist eine Zieldefinition. Das sind kurze oder mittelausführlich erklärte Sätze zu den vielen Einzelthemen, die man in den Wahlprogrammen lesen kann. Und das ist meistens relativ sachlich. Die AfD ist gerne mal polemisch. Das ist je nach, das meinte ich mit diesen Tonalitäten. Manche sind kämpferischer. Irgendwie die FDP würde dann schreiben, wir müssen den deutschen Mittelstand wiedererwecken oder sowas. Und die Linken würden sagen, wir möchten, dass jede Familie ein gutes Auskommen hat oder sowas.
Bringen da Wahlplakate oder Wahlposter oder auch so kleine Artikel mit dem Parteinamen da überhaupt etwas bei den Bürgerinnen und Bürgern?
Ja, das bringt tatsächlich sehr viel. Also es wirkt aber anders, als man denkt. Wenn man an Wahlplakaten vorbeigeht, dann wundert man sich ja meistens. Ich weiß nicht, wie es dir oder irgendwie dann Publikum geht. Da sind dann so relativ einfache Statements drauf. Da steht dann, also bei den Personenwahlplakaten, da steht dann Max Mustermann für Berlin Mitte. Und dann denkt man so, ja, bewirbt sich hier. Hat er sonst was zu sagen? Oder da steht dann, keine Ahnung, FDP für mehr Vernunft in der Politik. Denkt man sich auch, ja, sind die alle anderen unvernünftig? Sind das die einzigen und so weiter und so fort? Das ist alles sehr, sehr verkürzt, sodass man meistens eigentlich drüber schmunzeln muss oder den Kopf schüttelt. Es geht aber bei Wahlplakaten gar nicht wirklich um Inhalte. Also da gibt es irgendwie so Forschung dazu. Das hat eher so eine Erinnerungsfunktion, dass es die Partei gibt, dass man denkt so, ah ja, FDP, gelb, die gibt es ja auch noch. Oder große Parteien plakatieren meistens ihren Spitzenkandidaten. So bei der Bundeswahltagskampf ist es immer der amtierende Kanzler oder Kanzlerin, dass man denkt, ah ja, okay, war schon die letzten 5 Jahre so oder 6 Jahre so. Da geht es vor allem um Erinnerungsfunktion, dass man überhaupt die Parteien in Erinnerung hat. Die setzen dann so ein, zwei, meistens haben so nicht mehr als 4 Schwerpunkte. Und dann soll das dazu führen, dass man an die Parteien denkt und in dem fortlaufenden Wahlkampf dann weitere Informationen aufnimmt. Weil idealerweise liest man in irgendeinem Medium dann doch irgendwie einen kleinen Artikel darüber. Und dann quasi hat man ein Interview mit einem Spitzenkandidaten und der erzählt dann 3, 4, 5 Themen ein bisschen ausführlicher quasi. Diese Wahlplakate, die sollen eigentlich nur vorbereiten, dass man später über andere Medien dann mehr Details quasi zu sich nimmt. Das funktioniert aber auch nur, wenn man noch andere Medien quasi dann tatsächlich auch sieht. Sonst bleibt das sehr, sehr oberflächlich.
Wie schafft man denn bei der Wählerschaft überhaupt Interesse für ein bestimmtes Thema? Ist das schon so gegeben?
Da muss man unterscheiden zwischen eigenen Themensetzungen, die vielleicht eine Partei hat, die so ein ganz eigenes Thema hat, das die anderen nicht haben. Und wenn man quasi Themen benutzt, die sozusagen Zeitgeistthemen, die quasi bei allen im Kopf sind und sagt, okay, da setzen wir einen Schwerpunkt. Da geht man teilweise unterschiedlich vor, aber das sind die zwei Themen. Man muss dazu sagen, am Ende des Tages möchten die Parteien, dass man irgendwo ein Kreuzchen macht. Das heißt, die thematisieren nur Sachen, bei denen sie denken, das geht so viele Menschen an, dass das einen Unterschied macht. Wenn man sich jetzt irgendein ganz kleines Nischenthema raussucht, zum Beispiel, wenn eine Partei sagen, es gibt viele Long-Covid-Patienten, die sehr, sehr stark noch darunter leiden. Das betrifft Leute, es ist ganz furchtbar, wie es denen geht. Es gibt Probleme mit der Krankenversicherung, die werden nicht unterstützt, die fallen irgendwie aus dem Sozialsystem. Das sind aber ganz wenige. Wenn jetzt irgendeine Partei sagen würde, das sind Menschen, das ist ein Thema, das total übersehen wird, wir setzen uns das auf die Agenda, dann wäre das für das Thema super, weil das echt ein übersehenes Thema ist und es ist furchtbar für diese Menschen. Aber es betrifft nur eine kleine Anzahl, absolut gesehen auf ganz Deutschland und deren Angehörigen. Das heißt, für einen Wahlkampf ist das eigentlich nicht geeignet, weil ich brauche ja Zehntausende, Hunderttausende, Millionen Menschen, die das richtige Kreuz machen, damit ich irgendwo richtig Politik machen kann. Es nutzt mir ja nichts, wenn es nur 5.000 machen, die es betrifft. Das heißt, man landet immer bei ganz großen Themen. So. Und deswegen gibt es diese irren Überschneidungen. Deswegen, das wird vorher analysiert. Da gibt es Umfragen, die machen alle Parteien, die sagen, was für sehen die Menschen als die Probleme aktuell? Und dann landet man Ukraine-Krieg, man landet bei Klima, man landet bei der Teuerungsrate, jeder hier irgendwie Heizkosten, Strom, Milchpreise. So. Und dann hat man schon die drei Hauptthemen, die überall auftauchen. Ja? Und dann analysieren die Parteien auch noch ihre Stammwähler, soweit es die noch gibt. Also Partei eher links, zum Beispiel SPD oder dann schauen die nochmal, gibt es hier noch ein Thema, das unsere traditionellen Wähler besonders interessiert. Und dann setzt die FDP da nochmal einen Wirtschaftsfokus oder die AfD schaut sich auch an, wer wählt uns bisher, was ist denen wichtig und dann finden die raus, dass Migration ein großes Thema ist. Das muss gar nichts mit der realen Welt zu tun haben, sondern das sind Themen, die die Menschen im Kopf sehr bewegen. Und dann packen die das aufs Wahlplakat. Und deswegen ist bei der AfD Migration das Top-Thema. Und Wirtschaft ist bei der FDP das Top-Thema und bei der Linken ist soziale Sicherung das Thema und was ich schon vorher gesagt habe, mit dem Thema Umverteilung, die Reichen müssten jetzt was abgeben und so entstehen diese Themen. Aber so entstehen, das ist auch die Erklärung dafür, für diese große Überschneidung, weil man findet keine Partei, bei dem man denkt so, ach, das habe ich jetzt noch gar nicht gehört. Das, wie gesagt, aber das ist dieser Mechanismus. Die Parteien brauchen Themen, die alle betreffen, damit quasi ganz viele Leute das Kreuzchen machen, dass sie überhaupt was tun können. Wenn sie nicht gewählt werden, können sie nichts tun. Die Details wandern ins Wahlprogramm, weil man damit in der Kommunikation nicht rausgehen kann, weil das viel zu sozusagen, man braucht viel zu viele Kanäle, viel zu viele Einzelkampagnen. Aber das wiederum führt dazu, dass die meisten Parteien sehr, sehr ähnliche Sachen zeigen. Und dann läuft man wiederum dran vorbei und denkt so, ja, welche nun?
Gibt es da auch so bestimmte Strategien auf den Wahlplakaten, irgendwie der Einsatz von bestimmten Farben oder Mustern, wie so die BürgerInnen überzeugt werden können?
Ja, also das ist ein Kommunikationshandwerk, das man auf jeden Fall sehr, sehr gut machen kann. Also es ist alles, alle Parteien verwenden ganz klare Farben, die idealerweise nur ihnen zugeordnet werden können. Also irgendwie blau, schwarz, grün und so weiter und so fort. Manchmal gibt es Überschneidungen, irgendwie rot und so weiter und so fort, aber jeder schaut, dass man so einen ganz eigenen prägnanten Auftritt hat. Das sind Farben, das ist aber auch bestimmte Schriften oder bestimmte Muster oder ähnliches, die benutzen. Es geht natürlich um den Wiedererkennungswert. Genauso wie man irgendwie eine Coca-Cola-Werbung überall erkennen könnte, selbst wenn die Flasche nicht drauf ist oder was anderes, also Wiedererkennbarkeit. Und das ist mehr als eine Farbe, es sind so grafische Sachen. Das zweite ist, dass es einfach ganz, ganz reduziert ist. Das sind ja alles Sachen, also wenn man sich einen Tag vorstellt, Quasi, man macht morgens auf, dann guckt man auf seinen Instagram-Kanal, dann noch 5 Minuten TikTok, dann steht man auf, läuft an irgendwelchen Plakaten vorbei und dann hat man schon irgendwie 25 Reels gesehen vor dem Frühstück, dann läuft man irgendwo in die Schule oder sonst wohin, dann läuft man an ganz vielen Plakaten vorbei, hat die Cola-Werbung irgendwie, dann noch veganes Essen, 3 Parteien und dann ist man in der Schule und nachmittags geht's genauso. Da spielt man auch irgendwie online ein Spiel, da gibt es auch noch Werbung drin. Das heißt, es gibt eine irre Flut an Informationen, die an irgendwie in den Kopf rauscht. Alles ist irgendwie wichtig und es bleibt nur ganz wenig hängen, weil man einfach automatisch ganz viel rausfiltert, sonst würde man irre werden, wenn man sich an alles erinnern müsste, was man den ganzen Tag gesehen hat. Das heißt, Wahlplakate sind sehr, sehr einfach. Ja, da gibt es dann einen kurzen Satz, eine klare Farbe. Und idealerweise vielleicht eine Person, wenn es ein Kandidat ist, oder ein Objekt, eine Illustration oder ein Foto. Das heißt, das ist alles einfach, 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 weil man sich einfache Sachen überhaupt erst merken kann oder die Chance besteht, dass man sich bemerken kann. Einfache Botschaften. Na, das funktioniert, also da ist politische Werbung leider Gottes, muss nach den gleichen Regeln spielen wie für einen neuen Energy-Drink. Oder ein Schokokeks, ja. Wenn man irgendwie einen Energy-Drink hat, dann schreibt man mittlerweile drauf, hält länger wach oder ganz viel Koffein und das ist die Botschaft. Und das merkt man sich dann und politische Werbung ist funktioniert dann genauso. So auf dieser Plakatebene oder Spots funktionieren auch so oder Reels. Das hängt aber damit zusammen, wie Kommunikation überhaupt funktioniert. Ja, es gibt Medien, die setzen nur so einen Impuls oder ganz einfache Botschaften und die werden dann quasi auf anderen Kanälen ausführlicher erklärt. Das brauche ich bei einem Energy Drink nicht wirklich, weil wenn ich weiß, dass der besonders viel Koffein hat, dann gehe ich irgendwie in den Supermarkt, probiere den, dann schmeckt er mir oder nicht. Aber es gibt ja erklärungsbedürftige Produkte, wenn ich mir jetzt neue Kopfhörer kaufe. Es gibt auf Amazon 800 Modelle und vielleicht habe ich irgendwo gesehen, vielleicht ein Plakat und dann schaue ich mir den an und dann lese ich mir durch, was der kann, was für Bluetooth der hat, ob ich den jetzt orten kann und so weiter und nicht. Das heißt, es gibt tatsächlich auch, deswegen der Vergleich bei vielen Produkten, dann doch Situationen, bei denen ich mich nochmal ausführlicher informiere. Und das macht man da auch in Politik. Wann ich dann Artikel lese, nochmal auf einem anderen Medium, weil ich dann irgendwo mir nochmal ein Interview anschaue, weil ich tatsächlich noch was nachlese. Und das braucht es auch, weil letztendlich Politik auch erklärungsbedürftiger ist als ein Energy Drink.
Also zeichnen sich diese Methoden in der kompletten parteipolitischen Werbung ab, nicht nur auf den Plakaten, sondern auch darüber hinaus.
Ja. Das ist tatsächlich so. Das hat aber weniger mit den Parteien oder Politik zu tun, sondern eher damit, wie Kommunikation insgesamt funktioniert. Es gibt so einfache Produkte oder Services und es gibt erklärungsbedürftigere und einfache Sachen kann man erreichen, ganz wenige Botschaften und bei anderen muss ich tatsächlich Sachen ausführlicher erklären.
Wie ernst nehmen denn die jeweiligen Parteien ihre Wahlversprechen? Darüber hatten wir ja auch schon ganz kurz gesprochen. Werden die teilweise so offen formuliert, dass es viel Interpretationsspielraum gibt?
Also das werden Sie. Die Wahlversprechen, also es gibt wenige richtige Wahlversprechen. Das gab es früher. Früher haben sich das Leute noch, Politiker noch mehr getraut. Die haben gesagt, wenn ich gewählt werde, dann mache ich das und das. Das geht meistens schief. Also das geht überall schief. Ja, Donald Trump hat gesagt, dass er diese Mauer baut zu Mexiko, hat er am Ende auch nicht machen können. Und viele andere Sachen, auch in Deutschland, wurden nicht realisiert. Die Parteien sind da relativ vorsichtig. Die formulieren, unser Ziel ist es, dass jeder bezahlbaren Wohnraum hat. Unser Ziel ist es, dass kein Kind mehr unter der Armutsgrenze leben muss. Unser Ziel ist und so weiter und so fort. Manchmal ist das konkret, dass man sagt, dass wir möchten, dass der Mindestlohn auf so und so viel Euro steigt. Das ist konkret, aber letztendlich auch noch unverbindlich, weil die Partei, zum Beispiel SPD, kann das ja gar nicht alleine entscheiden, sondern die ist in der großen Koalition, da redet noch die CDU mit und dann die FDP und die Grünen und so weiter, je nachdem, wie das quasi dann gemacht wird. Aber es ist immerhin konkret. Wenn man sich jetzt beispielsweise die Linke nimmt, sagt, die reden zum Beispiel, eines deren Themen ist Frieden. Wir möchten, dass Frieden in der Welt ist und abgerüstet wird. Denkt man, super. Aber es ist natürlich so allgemein, weil man sagt so, ja, aber wer verhandelt jetzt zwischen Russland und der Ukraine und funktioniert das so und wer soll das machen und wie soll die Linke das machen? Und das ist dann sehr, sehr allgemein. Da geht es dann weniger um konkrete Sachen, sondern so um Ideologien. Also das sind dann die großen Gedanken, die für eine Partei steht. Das war früher mal ganz, ganz wichtig, als die Parteien noch viel weiter auseinander waren. Da war die SPD die Partei der arbeitenden Bevölkerung. Da gab es noch irgendwie, da haben die meisten Leute in Fabriken gearbeitet. Heute sind das noch irgendwie unter 20%, wenn überhaupt. Und es war man so eine Partei, die gesagt hat, ja, wir kümmern uns um die kleinen Leute. Und dann dachte man, super, die kümmern sich um mich. Das reichte aber auch. Da ging es dann weniger um konkrete Themen und diese großen und die FDP ist die Wirtschaftspartei und die sagt, wir haben da Ahnung. Und diese großen Themen sind die ideologischen Themen. Dass man denkt, die stehen für das Thema oder die kennen sich ein, die kennen sich da aus oder die werden zu all diesen Themenkreis schon das Richtige tun. Das ist aber meistens sehr, sehr unkonkret. Und deswegen gibt es wenige konkrete Wahlversprechen, sondern die sagen alle nur, das ist uns wichtig, wir werden alles tun, was wir können. Und seit vielen Jahren gibt es ja quasi größere Koalitionen, bei denen man nicht nur eine Partei hat, bei die jetzt quasi so bestimmt ist, dass man sagen kann, so, wir setzen jetzt alles durch, was wir mal im Wahlprogramm hatten, sondern man weiß ja, das muss alles ganz, ganz mühselig verhandelt werden. Und jede Partei, die heute in diese immer größer werdenden oder immer ausgeglicheneren Koalitionen reingeht, die müssen gucken, also im Koalitionsvertrag wird ja dann definiert, was jeder aus seinem Wahlprogramm oder von seinen Zielen dann quasi umsetzt oder was umgesetzt werden soll, ist ja ein zweistufiges Verfahren. Also man muss sich erstmal mit den anderen einigen, was überhaupt reinkommt. Und dann fällt schon mal vielleicht ein Drittel weg, was man eigentlich seinen Wählern versprochen hat. Dann sagt man, oh, wir haben es geschafft, zwei Drittel in den Plan zu machen. Und dann muss das quasi auch noch kompatibel zu sein zu dem Thema, was dann passiert. Dann kommt irgendwie ein Krieg dazwischen, dann fehlen 100 Milliarden, weil man die für was anderes braucht. Und dann geht das alles nicht. Und dann gibt es keine Steuerentlastung. Ja, und dann kommt noch mal irgendwie Energiewendebonus oder man muss Leute irgendwie entschädigen, weil die Energiepreise steigen und ist das Geld nicht da. Und dann quasi von dem, was man in den Koalitionsvertrag gebracht hat, wird ja noch weniger gemacht. So. Und das gibt es natürlich, um jetzt den Bogen zur Europawahl zu spannen, gibt es natürlich auch auf EU-Ebene. Das heißt, von den vielen Sachen, die da konkret versprochen werden, wird immer weniger und so weiter und so fort. Und am Ende des Tages quasi ist man froh über das, was man erreicht hat. Das ist vielleicht aus einem anderen Beispiel aus meinem persönlichen Umfeld, wenn sich jemand vornimmt, was er dieses Jahr alles in der Schule erreicht. Ich kenne da gerade so einen aktuellen Fall, ich möchte besser im mündlich werden, in Latein möchte ich das und so weiter und so fort und dann und so weiter. Und dann wird es immer schwieriger über das Jahr, dann gibt es mal eine schlechte Note, hat man keine Lust, dann findet man den Lehrer doof, dann gibt man sich wieder Mühe, weil man sich das einmal aufgeschrieben hat, glücklicherweise, was man alles vorhat. Und am Ende des Jahres guckt man drauf und denkt so, ah, die 2 in Latein habe ich geschafft, das war ganz gut, in Deutsch hat es nicht geklappt. Aber das ist ganz okay und da muss man weitermachen, solange man irgendwie auf Kurs bleibt.
Sehr interessant. Ich würde dich gerne abschließend fragen, gibt es noch etwas Besonderes, was du unbedingt heute mitteilen möchtest?
Was ich jedem mitteilen möchte oder was ich jedem raten möchte, ist, sich von Politik nicht abschrecken zu lassen. Die Parteien und die Politiker machen das meistens wirklich nicht gut. Das wirkt alles abschreckend, kompliziert, nicht gut formuliert und vor allem nicht gut für Jugendliche aufbereitet. Aber es lohnt sich trotzdem, sich das anzuschauen, weil es betrifft alle. Ja, das ist noch wichtiger als irgendwie einen guten Schulabschluss zu haben. Betrifft ja auch allen. Und man muss sich da irgendwie durchkämpfen, wenn man die Lehrer doof findet. Es lohnt sich wirklich. Politik ist noch viel wichtiger, egal ob das Europa ist oder eine andere Wahl. Und es lohnt sich, sich da reinzukämpfen, sich das anzuschauen, das zu verstehen, irgendwie sich eine gute Meinung zu bilden. Das ist das Allerwichtigste und quasi wählen zu gehen. Das funktioniert nur, wenn man wählen geht, wenn man eine gute Meinung hat, die darauf basiert, dass man Ahnung hat. Man muss Ahnung haben. Demokratie funktioniert nur, wenn jede Leute alle Ahnung haben und mitmachen. Sonst kann das echt doof enden.
Vielen Dank für deine Einordnung, Stefan. Falls ihr nun mehr zur Europawahl hören möchtet, schaut doch gerne auf unseren Social-Media-Kanälen unter Salon5- vorbei. Wir sind auf Instagram und auch TikTok zu finden. Und ansonsten bedanke ich mich bei dir herzlich, Stefan, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wünsche natürlich euch, unseren Salon5-ZuhörerInnen, eine schöne Woche und dir natürlich auch. Tschüss!
Tschüss.
Hey Europa, was geht? Wir machen euch fit für die Europawahl.